Herzlich willkommen bei How to Baby, eurem Podcast rund ums Thema Schwangerschaft, Kindererziehung, Gesundheit der Familie etc. Ich bin's, euer Host Petra Russo, und freue mich heute, das Thema, das sehr, sehr viele Eltern beschäftigen wird, Impfungen aufzubereiten. Ich darf heute wieder mit dem renommierten Experten, der auch im Mitglied des Nationalen Impfgremiums ist, Herr Universitätsprofessor Dr. Karl Zwieauer. Viele von euch kennen ihn einschlägig aus den Medien. Er ist Kinder- und Jugendmediziner gewesen in St. Pölten jahrzehntelang, ist heute im Karl-Landsteiner Privatuniversitäts-Sukkus in Krems und steht uns zur Verfügung, wenn es darum geht, euch nach dem pandemischen Überdecken der Corona-Impfung mal über die anderen Impfungen aufzuklären, weil man schon nicht mehr weiß, was ist denn wann wichtig. Und ich darf guten Morgen, lieber Herr Professor Zwieauer, sagen. Danke, dass wir heute wieder sprechen dürfen.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, ich habe es gesagt, die Corona-Impfung hat sämtliche Gemüter erregt. Es gibt ganz viele Turbulenzen, Vorbehalte, Misstrauen, Ängste, Begeisterung, alles gemischt in den Bevölkerungsschichten. Viele von uns sagen, gut, dass wir die Impfung haben. Ich bin sehr, sehr ruhig und geboostert, und andere sagen, es kommt gar nicht in Frage. All das beschäftigt uns heute nicht, Herr Professor. Uns beschäftigt, wenn wir ein Baby bekommen, sind Impfungen sowas wie selbstverständlich. Über Jahrzehnte sind, wie wir wissen, die Sicherheit schlechthin für gesunde Gesellschaften. Wir haben heute, und das verwundert mich persönlich immer, 6-fach Impfungen, die wir ja den Babys schon geben, und da hat niemand Vorbehalte, obwohl die Menschen meines Erachtens nach auch nicht wissen, welche Wirkstoffe in der einzelnen Impfung enthalten sind. Können Sie uns vielleicht sagen, was ist heute 2022 ganz, ganz wichtig, unabhängig von der Pandemie, auf jeden Fall impfen zu lassen?
Ja, wie Sie schon angedeutet haben, gibt es neben Covid auch noch andere medizinische Probleme. Und so wie bei Covid ist auch bei diesen Problemen die Impfung die wesentlichste Vorsorge, sodass wir manche Erkrankungen, Kinderkrankheiten eigentlich nur mit Impfungen vermeiden können. Wenn ein Baby geboren wird, dann heißt das nicht, dass das Immunsystem nicht schon komplett ausgebildet ist. Und das möchte ich immer wieder voranstellen, denn oft wird der Eindruck vermittelt, auch durch unsere Sprache, dass das Immunsystem noch nicht entwickelt ist. Nein, das ist es sehr wohl. Das Immunsystem bei einem Neugeborenen, ja auch bei Frühgeborenen, ist sehr, sehr gut entwickelt, aber es ist noch unerfahren, und das ist ein gravierender Unterschied. Das Immunsystem, das entwickelt ist, aber unerfahren ist, heißt, dass es trainiert werden muss, und hier ist der Ausdruck tatsächlich richtig, denn es kann sich sehr wohl sehr, sehr gut, sehr intensiv mit Krankheitserregern auseinandersetzen, allerdings nicht mit solchen, die das Immunsystem überwältigen. Und das sind Kindererkrankungen oftmals. Nicht, dass jede Kindererkrankung zu dramatischen Folgen führen würde, aber bei einem bestimmten Prozentsatz, so wie es auch bei Covid ist, die leiden darunter massiv oder können, wie in früheren Zeiten es oft der Fall war, auch daran versterben. Das heißt, wir haben mit den Kinderimpfungen, die im österreichischen Impfplan vorgesehen ist, sind die Möglichkeit, unsere Kinder zu schützen, dadurch, dass wir durch Impfungen ihr Immunsystem vorbereiten, trainieren auf die Auseinandersetzung dann mit dem Wildvirus, mit dem Wildbakterium.
Ja, wir haben das ja in der Geschichte der Medizin häufig gesehen, teilweise auch selbst miterlebt. Die Pockenimpfung war ein solches Beispiel, respektive dann später die Masernimpfung, die auch absolut notwendig war, um wirklich Herdenimmunität, das heute Lieblingsschlagwort in der Gesellschaft, zu verankern und zu schaffen. Die Masern waren ausgestorben in Amerika, teilweise auch in Österreich, sind dann eben aufgrund dieser mangelnden Compliance wieder ein bisschen zurückgekommen. Und was sie anrichten können, hat man dann erlebt, vor allem bei Kindern, wie Sie sagten. Also da gibt's dann schon teilweise sehr dramatische Auswirkungen. Aber zurück nochmal, welche Impfungen werden denn heute im Mutter-Kind-Pass, sieht man es ja, empfohlen? Und wie kann man sich denn heute vorstellen, bei all dieser Impfdiskussion und dieser Skepsis, gibt es wahrscheinlich viele Eltern, die sagen, so jetzt lasse ich gar nichts impfen. Ich glaube, das ist die große Gefahr in einer Gesellschaft, nicht wahr?
Richtig. Das ist wirklich eine Gefahr und der muss man wirklich entgegnen. Auch wenn wir heute sehr viele Kinderkrankheiten nicht mehr sehen, heißt das nicht, dass sie verschwunden sind. Und Sie haben das Beispiel der Masern erwähnt. Masern sind nicht verschwunden und es gibt sehr wohl Masern. Es gibt sehr wohl auch andere schwere Erkrankungen, die gerade im Säuglingsalter ein Problem darstellen können, wie zum Beispiel Pertussis, Keuchhusten. Keuchhusten ist nicht verschwunden. Und wir sehen oder wir haben immer wieder gesehen in der Vergangenheit Kinder im ersten Lebensjahr, die schwerste Keuchhustenerkrankungen hatten, die beatmet werden mussten und die extrem darunter gelitten haben. Auch ein Teil des plötzlichen Kindestod dürfte wahrscheinlich auf Pertussis-Infektionen zurückkommen. Das heißt, die Erkrankungen sind nicht verschwunden, aber wir können sie mit Impfungen in den Griff bekommen. Wir können unsere Kinder davor schützen und daher sind gerade die Kinderimpfungen im ersten Lebensjahr ganz, ganz wichtig und bedeutend.
Das heißt, die empfohlenen Kinderimpfungen im Mutter-Kind-Pass, Sie sagten es, Masern, Mumps, Röteln, Pertussis, Tetanus, Diphtherie, all das muss wiederum stärker beachtet werden, mit oder ohne Pandemie, bitte, bitte, bitte. Und diese Impfzyklen sollten auch eingehalten werden. Man sollte dann auch nicht vergessen, wenn dann alles gut gegangen ist, dann in den Schulen die Kinder sind, beziehungsweise in der Pubertät, dass man dann halt auch auffrischen lässt. Aber gut, wir sind ja bei How to Baby. Welche neuen Impfungen, unter Anführungszeichen neu, weil sie sind ja auch schon wieder alt, wie zum Beispiel Pneumokokken, sind empfohlen und sind die für alle Babys und Kinder empfohlen?
Also wenn wir jetzt beginnen, doch einmal die einzelnen Impfungen so, wie sie chronologisch vorgesehen sind, ganz kurz anzudeuten.
Bitte.
Die erste Impfung ist die Rotavirus-Impfung, die verabreicht werden soll ab dem oder in der siebten Lebenswoche. Die siebte Lebenswoche heißt, dass das Kind 6 Wochen alt ist und am nächsten Tag kann es schon geimpft werden. Das ist eine die Rotavirus-Impfung ist eine sehr, sehr gute, anerkannte, mit wenigen Nebenwirkungen behaftete Impfung, die die Säuglinge vor diesen schweren Durchfallserkrankungen, die häufig mit Austrocknung, mit unangenehmen Folgen, eben auch mit Hospitalisation einhergehen. Mit dieser Impfung kann man diese Rotavirus-Durchfallserkrankungen vermeiden. Die nächste Impfung ist dann schon die bekannte 6-fach-Impfung im 3. Lebensmonat. Das heißt, das Baby ist 2 Monate alt, der 2. Monatsgeburtstag eigentlich, und am 1. Tag, nachdem es 2 Monate alt ist, kann es die Impfung schon bekommen oder soll es die Impfung schon bekommen. Diese 6-fach-Impfung ist bekannterweise die Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, also Kinderlähmung, Hämophilus Influenzae, eine Erkrankung, die auch fast schon in Vergessenheit geraten ist, Hepatitis B und Hepatitis B. Hämophilus Influenzae ist eine Erkrankung, wie gesagt, die man kaum mehr kennt. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, wie ich an die Klinik in St. Pölten gekommen bin. Wir hatten jedes Jahr zwischen 5 und 15 schwerste Hämophilus-Influenza-Infektionen.
Wow.
Das sind Erkrankungen, invasive Erkrankungen, die mit Gehirnhautentzündung, mit Blutvergiftungserscheinungen einhergegangen ist. Und im Jahr 1991 ist diese Impfung auf den Markt gekommen, ist sie empfohlen worden. Und seit dieser Zeit gibt es praktisch keine Fälle mehr. Aber nicht, weil wir unser Immunsystem mit guter Ernährung trainieren oder weil sich die Lebensgewohnheiten so blitzartig geändert hätten. Nein, weil es diese Impfung gibt. Und das sind 20 Jahre und viele Menschen haben überhaupt diese Erkrankung nicht mehr im Kopf und fragen sich, ist das nach wie vor notwendig? Ja, es ist notwendig.
Genau, Sie haben es nämlich nicht im Kopf, weil es die Impfung gibt.
Richtig,
das ist die logische Konsequenz. Ja.
Ja, die Impfung ist sozusagen sein eigener größter Feind, weil wenn die Impfung wirklich flächendeckend durchgeführt wird, dann gibt es die Erkrankungen nicht mehr. Und dann denkt man sich, wozu soll ich impfen? Ja. Weil es die Erreger dennoch gibt. Und wenn wir nicht dagegen impfen, werden wir wieder verstärkt Haemophilus influenzae Erkrankungen zum Beispiel finden.
Wir haben es angesprochen, lieber Herr Professor Zwieauer, diese Vorbehalte und dieses, ja, ist eh nichts und mein Immunsystem ist so stark und ja, ich bin ohne dies, ich gehe viel sporteln und ich esse gut. Das ist ja allenthalben jetzt in der Gesellschaft sehr, sehr en vogue, dieses Argumentarium. Auch das Stichwort Impfreaktionen beziehungsweise Impfdurchbruch, der meines Erachtens noch nicht einmal richtig verstanden wird. Können wir auf das vielleicht eingehen, auch wenn wir jetzt über die allgemeinen Impfungen sprechen? Welche Impfreaktionen haben denn die Babys bei diversen Impfungen? Und wie verlaufen sie, beziehungsweise wie kann man denen begegnen?
Impfreaktionen sind auch wesentlich davon zu unterscheiden, dass es Impfnebenwirkungen gibt. Impfreaktionen sind Phänomene und Reaktionen des Immunsystems auf die Auseinandersetzung mit der Impfung. Das heißt, das ist eine normale Reaktion. Das ist etwas, was ich im Grunde genommen erwarten kann und wovor ich mich auch nicht fürchten muss. Die Impfreaktionen, die wir zum Beispiel bei der Sechsfachimpfung haben, sind, dass das Baby 1, 2, 3 Tage nicht so ist, wie es eben normalerweise ist. Es ist vielleicht müder, abgeschlagener, es trinkt vielleicht nicht so gut, es kann eine erhöhte Temperatur aufweisen. Das sind Symptome, die diese Auseinandersetzung des Immunsystems mit den Impferregern letztendlich kennzeichnen. Das sind nicht irgendwie unerwartete Reaktionen. Das sind Reaktionen, die zeigen, dass das Immunsystem beschäftigt ist, dass es tatsächlich gefordert ist und sich mit dem Erreger auseinandersetzt. Davon zu unterscheiden sind Impfnebenwirkungen, die wirklich über das Maß dieser normalen Reaktionen hinausgehen. Die sind relativ selten, denn dass ein Baby auf die Sechsfachimpfung tagelang wirklich hoch 39, 40 Grad fiebern würde, das ist extrem selten. Dass die Lokalreaktionen über das normale Maß hinausgehen, das sind wirklich seltene Reaktionen. Und die sind dann auch, die müssen vom Arzt letztendlich gemeldet werden, diese Impfnebenwirkungen, Entschuldigung.
Ja.
Aber sie können auch von den Eltern selber gemeldet werden, dem Bundesamt für dem AGES. Diese Nebenwirkungen, die über das erwartete Maß der Reaktionen hinausgehen, können und sollen auch gemeldet werden, damit man gegebenenfalls neu auftretende Reaktionen, was ja eher unwahrscheinlich ist, aber trotzdem, damit man weiß, welche Reaktionen diese Impfungen hervorgerufen haben.
Und in die Vorsorge damit gehen kann. Sie sagten, ein starkes Fieber über mehrere Tage. Was ist denn da so das Maximum? Ab wann sollte ich denn als junge Mama mit dem Baby dann auch medizinisch intervenieren, den Kinderarzt aufsuchen und ab wann fiebersenkende Mittel einsetzen? Weil wir tendieren ja dazu, sofort Fiebersenkung einschleusen zu wollen. Ist das gut? Ist das überhaupt empfohlen oder sollte man das Baby durchaus auch ein bisschen fiebern lassen?
Also Fieber, und hier hat sich die Medizin auch geändert und hat sich gewandelt. Fieber ist grundsätzlich nicht etwas Schlechtes.
Eben.
Und die Fähigkeit zu fiebern haben ja insbesondere Babys und Säuglinge, Kleinkinder viel in einem viel höheren Maß, als das die Erwachsenen haben.
Ja.
Fieber ist eine natürliche Reaktion, die man nicht grundsätzlich unterdrücken sollte. Aber in Abhängigkeit, wie es dem Baby geht, sollte man darauf reagieren. Das heißt, ich bin kein großer Freund, Fieber sofort zu unterdrücken, mit welchen Maßnahmen auch immer, sondern solange es dem Baby gut geht und Wenn ich weiß, ich habe vor einem Tag die Impfung dem Baby gegeben, es hat heute Temperaturen 37,8, 38, 38,5, dann kann ich mir doch relativ sicher sein, dass das eine Reaktion auf das Impfgeschehen ist. Wenn das längere Zeit geht, wenn das am zweiten, dritten Tag auch noch ist, wenn das insbesondere Temperaturen über 38,5 auf 39 geht, dann würde ich in jedem Fall empfehlen, dass man den Arzt aufsucht, den Kinderarzt aufsucht, das Baby anschauen lässt, ob das noch eine Reaktion ist, die im Rahmen des Impfen aufgetreten ist, oder ob das, und auch das ist ja grundsätzlich möglich, vielleicht doch nicht etwas anderes ist. Harnwegsinfekte müssen ausgeschlossen werden, auch andere Erkrankungen, die man relativ einfach ausschließen kann. Wenn das Kind allerdings fiebert, sollte man es wirklich insbesondere eben im ersten Lebenshalbjahr, im ersten Lebensjahr doch fachmännisch anschauen lassen.
Mhm. Gut, und wenn es dann jetzt über eine Woche geht, sollte man das auf jeden Fall melden bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, wie Sie empfohlen haben.
Absolut, da bin ich ein großer Befürworter und ich fordere auch immer wieder meine Kolleginnen und Kollegen auf, wirklich über das normale Maß hinausgehende Impfreaktionen, die man dann durchaus als Impfnebenwirkungen bezeichnen kann, zu melden. Das ist wichtig. Das ist wichtig für die Transparenz. Das ist wichtig auch, um einen Eindruck zu bekommen. Und es ist ja nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass nicht irgendwas einmal mit einer Impfstoffcharge ist, dass sie ein Problem haben könnte. Das ist nicht hundertprozentig ausschließbar. Und wenn das gemeldet wird, dann kann man das eben anderen Kindern letztendlich auch ersparen, dass zum Beispiel eine erhöhte Impfreaktivität der Fall wäre, was extrem selten vorkommt, aber trotzdem.
Bei welchen Impfungen, Herr Professor, ist es denn am auffälligsten gewesen bis dato? Was hat denn die Wissenschaft hier aufzeichnen können? Man hört ja allenthalben, dass die Masernimpfung sehr, sehr intensiv sein soll, also ähnlich wie die Krankheit selbst den Körper doch herausfordert.
Also die Masernimpfung, die Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist eine Lebendimpfung. Das heißt, hier haben wir mit abgeschwächten Viren zu tun, Masernviren, Röteln-Viren, Mumps-Viren, die sich auch im Organismus tatsächlich vermehren können, die aber diese schweren Nebenwirkungen und Komplikationen der Maserninfektion insbesondere vermeiden. Das heißt, wir haben eine Phase nach der Impfung, wo sich im Organismus die Masern, Mumps, Röteln-Viren tatsächlich vermehren und etwa nach einer Woche dann quasi Impfmasern, und es ist meistens die Masernkomponente, die dieses Krankheitsbild unter Anführungszeichen, es ist eine leichte Masernerkrankung dann, die auch mit unter Umständen hin und wieder mit Ausschlag einhergehen kann, verursacht. Das muss ich wissen, um entsprechend reagieren zu können. Das heißt, das ist auch eine Impfreaktion und letztendlich keine Nebenwirkungen, denn es braucht eine gewisse Zeit, in der sich die Viren vermehren können im Organismus, bis sie dann tatsächlich klinische Symptome machen. Also bis sie dann die erhöhte Temperatur machen, unter Umständen das Masernexanthem, diese Impfmasern, wie es dann auch heißen, verursachen können. Da brauche ich mich nicht davor fürchten, aber ich kann entsprechend reagieren. Ich kann schauen, dass das Baby gut weiter trinkt, dass es ausreichend Flüssigkeit bekommt. Ich kann, wenn es ihm gut geht, es fiebern lassen oder wenn es wirklich sehr beeinträchtigt ist, kann ich mit Hausmitteln, mit Wadenwickeln, mit viel Flüssigkeit dem entgegenwirken. Also die Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist sicher eine, die etwas reaktogener ist, aber zumeist auch gut vertragen wird letztendlich.
Mhm. Und ab wann muss sie dann wieder aufgefrischt werden?
Die zweite Masern-Mumps-Röteln-Impfung, also die erste wird nach dem vollendeten 9. Lebensmonat verabreicht, also im 10., 11. Monat, und die zweite dann am Beginn des 2. Lebensjahres, also im 13. Lebensmonat, nach dem 1. Geburtstag, ist dann die zweite Impfung. Die zweite Impfung ist letztendlich eine, die sicherstellen soll, dass die wenigen Kinder, die nicht auf die erste Impfung angesprochen haben, und das sind von 100 etwa 4, 5, 6, die auf die erste Impfung nicht entsprechend reagieren, dass auch diese restlichen 5, 6 Kinder noch einen sicheren Impfschutz hat, weil wir sicherstellen wollen, dass tatsächlich wirklich jeder vor Masern, Mumps, Röteln geschützt ist, denn wir wissen, dass Masern, das ist keine Kinderkrankheit in dem Sinn, dass da nichts passiert, sondern wir haben das ja in den letzten Jahren vor der Covid-Pandemie gesehen. In Europa gab es zig Todesfälle aufgrund von Maserninfektionen. Und das ist eine Erkrankung, die alles andere als harmlos ist, die zu schweren Gehirnstromveränderungen führen kann, die zu Lungenentzündungen, Pneumonien, zu Gehirnentzündungen führen kann. Also das ist auch immunologisch gesehen eine unangenehme Erkrankung, weil sie wirklich das Immunsystem eigentlich überfordert. Im wahrsten Sinn des Wortes überfordert, denn die Masernviren haben die Fähigkeit, Antikörper, die man gegen andere Erkrankungen gebildet hat, schlicht und einfach auszuradieren. Und das ist etwas, was man erst seit wenigen Jahren weiß. Aber eine gute Erklärung dafür ist, dass im Anschluss an Maserninfektionen oft Kinder immer wieder an Erkrankungen dann auch gelitten haben, die sie schon gehabt haben und gegen die sie eigentlich schon einen Schutz haben hätten sollen.
Okay. Ein guter Rückschluss eigentlich jetzt auf die Corona-Impfung, oder? Weil dadurch, dass wir die Masern ausgerottet haben, ist es ja wirklich diese berühmt-berüchtigte Herdenimmunität und konnte man da gesellschaftlich ein unglaubliches Drama verhindern. Und ist es jetzt dadurch, dass es wieder zurückgekommen ist und wir reagieren sofort wieder mit dieser Empfehlung auf MMR-Impfung hin, ist es jetzt wieder aufgefangen? Haben wir da jetzt Erfolg gehabt schon in den letzten Jahren, Herr Professor?
Seit Beginn der Covid-Pandemie sind natürlich insgesamt Infektionserkrankungen aufgrund der nicht pharmakologischen Maßnahmen, des Maskentragens, des auch viel, viel vorsichtigeren sozialen Umgangs, sind viele andere Infektionserkrankungen auch zurückgegangen. Denken Sie daran, dass es keine Influenza-Saison voriges Jahr gegeben hat. Auch heuer noch immer ganz, ganz wenig Influenza Fälle gefunden werden können. Und auch mit Masern ist das so passiert. Tatsächlich gab es in den letzten Jahren ganz, ganz wenig Maserninfektionen aufgrund dieser epidemiologischen Vorsichtsmaßnahmen. Aber vor der Pandemie waren die Masern wirklich in Europa wieder so häufig wie kaum wie 20 Jahre zuvor nicht. Und das zeigt, wenn wir aufhören zu impfen, wenn wir nachlässig werden und wenn wir zu wenig Personen haben, die einen ausreichenden Schutz haben, dann wird es immer wieder Masern, kleine Masernausbrüche geben, die natürlich die treffen, die nicht geimpft sind. Und nochmals, es gab in Europa zig Todesfälle bei Kindern, bei Schulkindern, die dadurch zustande gekommen sind, dass die Kinder nicht geimpft waren, dass es Gruppen gegeben hat, die die Impfung abgelehnt haben und wo dann tatsächlich diese schweren Nebenwirkungen, diese extrem unangenehmen, ja tödlichen Komplikationen, wie schon gesagt, Gehirnhautentzündung, Gehirnentzündungen, die dann zu diesen Todesfällen geführt haben. Letztendlich waren die ausschlaggebend, dass manche Länder für Masern, Mumps, insbesondere für die Masernimpfung, eine Impfpflicht eingeführt haben.
Amerika zum Beispiel, oder?
Ja, Italien USA, war das. Ja. In den USA gibt es diese Impfpflicht schon seit langem. Ja, sie können in den USA ihr Kind nicht in den Kindergarten, in die Kindergrippe geben, wenn es nicht Masern geimpft ist. Aber in Europa waren Italien und Frankreich zum Beispiel Länder, die aufgrund der häufigen Maserninfektionen sich gezwungen gesehen haben, hier eine Impfpflicht quasi zu installieren. Also Masern sind wirklich unangenehmst, haben schwerwiegende Konsequenzen auf das Immunsystem und sind alles andere als eine kleine Kinderkrankheit, wie man es hin und wieder hört. Und dass Masern positiv wären für die Entwicklung des Kindes, also das ist ein Ammenmärchen, das wirklich eigentlich menschenverachtend oder kinderverachtend ist. Denn wir wissen, dass Masern sehr häufig mit ganz unangenehmen und tatsächlich nachweisbaren Gehirnstrombildveränderungen einhergehen und eine Förderung der Entwicklung kann man den Masern alles andere als nachsagen.
Ja, jetzt, wenn ich in die heutige Zeit sehe und die Pandemie und die Corona-Impfung natürlich alles überschattet, bis zu einem gewissen Grad, wo werden denn die Eltern erinnert? Jetzt, ich meine, unmittelbar nach der Geburt ist es klar, aber viele fühlen sich vielleicht verunsichert, mit dem Kind rechtzeitig zu diesen Impfungen zu gehen. Ich denke da immer wieder, es gibt so was Wunderbares, es gäbe Elga, wo wir ein automatisches Reminder-System installiert hätten, aber auch das wird diskutiert. Anderes Thema, Herr Professor, aber was würden Sie denn jetzt empfehlen, trotz der Pandemie diese Impfrhythmen schön einzuhalten, zum Kinderarzt zu gehen etc.? Oder wenn jetzt gewisse Eltern sich denken, gut, ich bin jetzt isoliert und wir sind mehr oder weniger in Homeschooling oder dergleichen. Man darf nicht vergessen, diese schöne Situation, die wir hatten, dass die Masern schon weg waren oder sind, heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht wieder irgendwo hinter der Ecke warten. Und demzufolge wollte ich jetzt nur fragen, wie sieht das vom Rhythmus her aus von den Impfungen, die dann im Mutter-Kind-Pass bei dem Baby starten und wenn dann die Kinder größer sind und wenn die jetzt in die Schule gehen etc., also dass die Eltern auch wirklich erinnert werden, weil es wird jetzt schon sehr viel auf uns dann zukommen.
Ja, wir haben ja schon begonnen und ich möchte es vielleicht ganz kurz einmal so en passant passieren lassen. Ja. 7. Lebenswoche Rotavirus-Impfung. Ja. Dann im 3. Lebensmonat die erste 6-Fach-Impfung und die erste Impfung gegen Pneumokokken. Beide Impfungen sind im kostenfreien Impfprogramm enthalten. 2 Monate später dann empfohlen und auch im kostenfreien Impfprogramm die 2. Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Haemophilus influenzae und auch gegen Pneumokokken. Und dann optional und auch im österreichischen Kinderimpfplan empfohlen, und ich möchte das auch ganz bewusst sagen, wäre parallel damit noch die Meningokokken-B-Impfung. Meningokokken B rufen diese schweren Gehirnhautentzündungen vor, die Meningitis, daher auch der Name, die Meningitis. Und auch hier ist diese Impfung wichtig, weil sie diese schweren, selten vorkommenden Erkrankungen vermeiden können. Und dann sind wir schon bei der Masern-Mumps-Röteln-Impfung im 10. Monat. Die erste im 10., 11. Monat und die zweite dann im 13. Lebensmonat, wo letztendlich dann auch die 4. Impfung für die 3-mal im 3., 4. und 5. Monat zu gebende Meningokokken-Impfung zu verabreichen ist.
Okay.
Im 2. Lebensjahr haben wir dann natürlich auch bei den Impfungen, die wir in speziellen Risikogebieten, und Österreich ist fast zur Gänze Risikogebiet für FSME empfehlen. Ja. Das heißt, die Impfung gegen FSME ab dem 2. Lebensjahr. Dann, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, sollte man die Varizellenimpfung, also die Impfung gegen Feuchtblattern, nicht ganz vergessen, weil sie eben vor dieser, naja, es ist nicht eine, wo die Kinder so besonders gefährdet sind, dass sie schwerste Nebenwirkungen haben sollten oder Komplikationen haben sollten. Aber es ist unangenehm. Varizellen, Feuchtblattern, das Kind ist 1 Woche, 10 Tage zu Hause, ist unangenehm. Wenn die Erwachsenen nicht auch einen Schutz haben, dann kann natürlich auch sich ein Erwachsener gegebenenfalls noch anstecken.
Was für die Frauen sehr, sehr gefährlich sein kann, wenn die nochmal ein Baby bekommen würden.
Genau. Ja. Richtig, ganz, ganz wesentlich. Für die Kinder ist Varizellen keine so unangenehme, aber auch das Immunsystem weiß man jetzt langfristig nicht besonders vorteilhaft beeinflussende. Mhm. Aber gerade für Erwachsene, da gibt es tatsächlich schwerste Fälle, die mit einer unangenehmen Reaktion wochenlange unangenehme Hauterscheinungen einhergehen. Mhm. Also das ist wirklich unangenehmst. Mhm. Und auch mit Eintritt der Kinder in den Kindergarten hat Hepatitis A. Also das ist auch natürlich sinnvoll deswegen, weil wir damit die Gelbsucht, die ja nach wie vor es auch bei uns gibt, vermeiden können. Und ich denke, auf die sollte man halt nicht ganz vergessen. Eine Impfung möchte ich, und das, die möchte ich jetzt nicht außer Acht gelassen haben, auch deswegen nicht, weil wir seit vergangenem Jahr die Möglichkeit haben, sie im kinderfreien Impfprogramm zu haben. Und das ist die Impfung gegen Influenza. Und die ist ganz, ganz wesentlich für alle Kinder im zweiten Lebenshalbjahr, also das heißt nach dem vollendeten sechsten Monat empfohlen. Und dies kostenfrei. Und das ist was ganz Besonderes, denn die Erwachsenen müssen diese Impfungen zahlen. Für Kinder ist sie kostenfrei. Und in den ersten zwei Lebensjahren haben wir leider Gottes die Stichimpfung noch, aber im zweiten, ab dem zweiten Jahr haben wir diese Nasenimpfung. Und das ist eine, die den Stich vermeiden kann, die wirklich gut wirkt und wo ich schlicht und einfach so wie bei einem Nasenspray zwei Hübe dieses Impfstoffs in die Nase spritze und damit ist die Impfung schon erledigt.
Ist dieser Schutzschirm gegeben? Aber Herr Professor, die Frage habe ich schon. Bei der Influenza weiß man ja, dass die Forschung auch immer wieder dem Virus hinten nachhüpft. Ja, also wir wissen nicht, ist es eine H1N1-Virusentwicklung? Ist es der A- oder B-Stamm? Ist es dann trotzdem empfohlen bei den ganz Kleinen, auch wenn das jetzt nicht haargenau das derzeit grassierende Virus erwischt?
Ja, und zwar aus dem Grund, je mehr ich Auseinandersetzungen mit dem Virus, mit den unterschiedlichen Viren habe, umso höher ist die Kreuzprotektivität. Das heißt, ist diese die Gesamtfähigkeit mit unterschiedlichen Viren zu Rande zu kommen. Jedes Virus hat bestimmte Merkmale, die weitergegeben werden und die vom eigenen Immunsystem erkannt werden. Und wenn ich ein verwandtes Virus dann bekomme oder mich mit dem auseinandersetzen muss, dann erkennt man manche Teile des Virus und die Antikörper, die Abwehrkräfte wirken dann dagegen. Und das ist ein Phänomen, von dem wir wissen, die Personen, die in den letzten Jahren viermal, fünfmal, sechsmal jährlich geimpft worden sind, die haben insgesamt einen besseren Schutz, als wenn ich mich das erste oder das zweite Mal impfen lasse. Und auch dann, wenn die Viren nicht genau die richtigen sind, die von der WHO quasi erraten worden sind oder die halt festgelegt worden sind, weil die epidemiologische Situation so eben gerade gewesen ist, es ist ein besserer Impfschutz zu finden bei den Personen, die häufiger geimpft worden sind, weil sie offensichtlich nahe verwandte Viren dann besser abwehren können und das Immunsystem eben auch gelernt hat, auch dann, wenn es nicht genau der richtige Stamm ist, der gerade im Impfstoff enthalten ist.
Sie sagen, dass das Immunsystem ja etwas lernt, wenn ich geimpft werde. Ich gehe jetzt zurück ganz kurz. Ich bin vor wenigen Wochen zur Pneumokokkenimpfung geschritten und habe eine unglaubliche Reaktion bekommen, nämlich wirklich starkes Jucken, so einen Arm, einen dicken Trizeps. Das heißt, mein Immunsystem hat sofort zu reagieren begonnen. Wenn ich jetzt dann wieder zur Auffrischung nächstes Jahr gehe, dann würde das wahrscheinlich wesentlich weniger stark reagieren und irgendwann einmal hat sich's gewöhnt dran und ist meine Pneumokokkenimpfung wahrscheinlich für meinen Körper ein altbekannter Gast, oder?
Das ist durchaus denkbar, wobei solche verstärkten Impfreaktionen, die können eben selten auftreten und wir wissen gar nicht hundertprozentig, warum das der Fall ist. Aber wir wissen, dass es hin und wieder vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim nächsten Mal eine ähnlich hohe Reaktion haben werden, ist wesentlich geringer. Das ist völlig richtig. Aber völlig auszuschließen ist sie auch nicht. Also ich kann Ihnen nicht, das heißt nicht, Sie haben keinen Freibrief, dass beim nächsten Mal Sie nicht wieder eine doch unangenehme Impfreaktion, die vielleicht sogar schon in den Bereich der Nebenwirkung kommt, bekommen. Aber das zeigt, das Immunsystem setzt sich genau damit auseinander. Und wenn ein wirklicher, unangenehmer, pathogener Pneumokokkus Sie befallen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Immunsystem eben sehr, sehr gut darauf reagieren kann.
Ist mir allenthalben lieber die Impfreaktion als eine Pneumonie, die ich auch schon ausprobieren durfte. In der Zwischenzeit weiß ich, alles andere also jede Impfreaktion ist mir lieber als mit diesen Viren zu dealen. Das heißt aber, wenn ich das jetzt für unsere Mamis und Papas resümieren darf, Herr Professor Zwiauer, dass die Babys und deren Immunsysteme auf die Impfungen ja auch dementsprechend dann weiter reagieren, die Auffrischungen etc. erhalten und der Körper umso mehr Klugheit entwickelt gegen den Befall dann später im Erwachsenenleben, oder?
Ja, das ist so. Also das Immunsystem lernt, es lernt diese Erreger in einer harmlosen Art und Weise kennen und dann, wenn ein wirklich unangenehmer, pathogener Keim käme, ist das Immunsystem geschult, weiß, wie es ihn bekämpfen kann und hat eben ganz normal und physiologisch gelernt. Es ist nicht Chemie, die da verwendet wird. Wir kriegen kein Medikament, kein chemisches Mittel, sondern wir bekommen mit den Impfungen immunologische Informationen, mit denen das Immunsystem sich auseinandersetzt, lernt und dann, wenn genau die gleiche Information von dem Wildvirus, Wildbakterium hat, weiß es zu reagieren, kann es diesen Erreger eliminieren und dann die krankmachenden pathogenen Effekte eben vermeiden.
Ja, ich hoffe, dass diese Klarheit auch irgendwann einmal bald in der Corona-Diskussion sich niederlässt und dass wir alle darin Vertrauen finden und auch wissen, okay, das begleitet uns jetzt wahrscheinlich unser ganzes Leben lang, weil die Viren werden den Teufel tun, sich schlafen zu legen. Und es liegt an uns Menschen, hier die richtigen Antworten zu geben. Danke für Ihre Antworten, lieber Herr Professor Zwiauer. Danke für dieses informative Gespräch in diesem Podcast. Und ich sag euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, bitte wendet euch an Impfexperten. Herr Professor Dr. Karl Zwiauer ist im Nationalen Gremium. Dort werden ganz viele Ängste, Vorurteile etc. wirklich ernsthaft angenommen. Ihr schreibt uns bitte gerne unter howtobaby.info oder schaut auf Instagram unter howtobabypodcast nach. Wir leiten weiter. In den Shownotes sind sämtliche Informationen und Kontakte angegeben. Ich sage danke für euer Zuhören, für euer Interesse. Bringt es weiter und lasst eure Babys und Kinder impfen gegen diese doch sehr unangenehmen Krankheiten, die wir heute besprochen haben. Alles Liebe, bleibt gesund. Eure Petra. Ciao, ciao.